ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Der 31. Oktober 2023 wird das Leben von Nadine W. und ihren Mitmenschen für immer verändern. An diesem Tag wird Nadines Lebensgefährte Tino E. leblos an einem Feldweg gefunden. Er ist tot, hat schwere Verletzungen am Kopf. Alle Pläne, die seine Partnerin und er für die Zukunft hatten, sind zerstört.
Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir im April heiraten wollten. Seinem 50. Geburtstag und alle zum Geburtstag eingeladen sind, wollten wir eigentlich alle damit überraschen. Und wir wollten reisen, wir wollten im Haus bauen.
Er hatte nie Streit mit irgendwem, es gab auch nie irgendwelchen Stress. Er war immer die Ruhe selbst und das ist es halt, was es unbegreiflich macht.
So beschreibt eine Freundin der Familie Tino E. Wer also würde ihm etwas antun wollen? Erstmal haben die Ermittler nichts, was auf ein mögliches Motiv oder gar einen Täter hindeuten.
Das Besondere an diesem Fall ist, dass wir am Tatort keine objektiven Spuren hatten. Weder Schuhabdruckspuren noch daktyloskopische Spuren, auch nicht das Tatwerkzeug.
Wir tappten sozusagen richtig im Dunkeln und das ist sowohl für die Polizei als auch für die Staatsanwaltschaft besonders schwierig, da die Ermittlungen zu führen.
Das sagt Katrin Herbst, die Staatsanwältin in diesem Fall. Und davor haben wir den Pressesprecher der Polizeihalle gehört, Alexander Junghans. Schließlich bringen dann der Zufall und ein aufwendiges Gutachten das Ermittlerteam aber auf eine Fährte und auch ein True-Crime-Podcast spielt hier eine Rolle. Über all das wollen wir heute sprechen im ARD-Crime-Time-Podcast, werbefrei zu hören in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Anne Eichhorn. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Den heutigen Fall, den hat mein Kollege Rico Wolf von Anfang an begleitet und darüber berichtet. Zuletzt hat er einen Film darüber für das MDR-Format Kripo Live, Tätern auf der Spur gemacht, den wir auch hier in unserer Folgenbeschreibung verlinkt haben. Hallo Rico, schön, dass du da bist.
Hallo Anne.
Ende Oktober 2023, da passiert die Tat, über die wir heute sprechen. Erzähl doch mal, wo befinden wir uns genau und wie geht das alles los? Wie fangen die Ermittlungen an?
Wir befinden uns in einem kleinen Ort, der heißt Sieg. Nicht mal in dem kleinen Ort Sieg befinden wir uns, sondern am Rande dieses Ortes auf einem freien Feld. Sieg liegt in der Nähe von Landsberg, das sagt auch kaum einem was, aber das ist nördlich von Halle, ungefähr mit dem Auto von Leipzig, so eine Dreiviertelstunde entfernt von Halle, vielleicht eine halbe Stunde entfernt in Sachsen-Anhalt. Das ist eine sehr ländliche Gegend. Was man vielleicht noch erwähnen kann, der Flughafen Halle-Leipzig, der befindet sich ganz in der Nähe. Es ist ein Feiertag, 31. Oktober, das war im Jahr 2023, ein Dienstag. Und es liegt eine Person an einem Feldweg auf diesem Feld, leblos, wird dort gefunden. In der Nähe des Fundortes gibt es eine Kleingartenanlage. In der Nähe bedeutet vielleicht so 200 Meter entfernt. Wir waren ja dort am Tatort, haben da auch gedreht. Also ich war mehrmals dort für den Dreh, kenne also die Gegend ganz gut. Und bei einem Dreh, wir haben die Tat nachgestellt, kommt ein Mann mit Hund des Wegs. Mhm. Und er schaute aufmerksam, was wir da machen. Er kam mehr oder weniger auf uns zu und die Frage lag im Raum, was machen Sie hier, was machen Sie hier? Also bin ich zu dem Mann hin, habe ihm erzählt, wir drehen hier, Sie kennen sicherlich den Fall, ist vor ungefähr 2 Jahren passiert. Und da sagte er zu mir, ja, ich kenne das ganz gut. Warum? Er war derjenige, der den Leichnam gefunden hat. Also er kannte den Tino E., um den es ja geht, auch ganz gut, ist oft mit ihm zusammen mit den Hunden haben sie diese Gassi-Runde genommen, sind dort spazieren gegangen und er hat ihn dann letzten Endes gefunden. Er findet ihn, ruft natürlich die Polizei, es kommt der Notarzt, Rettungshubschrauber landet und der Arzt, das ist aber schon klar, kann nur noch den Tod feststellen, also da war auch nichts mehr zu machen. Mhm. Polizei wird verständigt.
Und dann rücken gleich alle an, wie man das irgendwie so kennt, großes Besteck, die Spurensicherung, die ganzen Ermittler und so weiter. Wie läuft das dann ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Habe ich den leitenden Ermittler auch gefragt, ja, wie das dann so aussieht. Und wir haben auch ein Foto dann, das sieht man in der Doku, kann man ein Foto davon sehen. Na klar, es wird der Tatort, der Fundort, zunächst ist ja nicht ganz klar, es ist auch der Tatort, aber der Fundort wird akribisch abgesucht nach Spuren. Ja, findet man da zum Beispiel das Tatwerkzeug? Findet man Spuren zum Täter? Gibt es da vielleicht Schuhabdruckspuren? Gibt es DNA? Also das sind schon einige Menschen, ich sage mal 10 Leute, die damit zu tun haben. Das wird dann abgesperrt. Die Feuerwehr wurde hier zur Unterstützung gebeten. Die musste diesen Fundort dann ausleuchten, dass man eben auch in die Abendstunden hinein dort was finden konnte, dass man dort arbeiten konnte. Auch die Rechtsmedizin kommt natürlich an den Tatort und macht so eine erste Leichenschau vor Ort, wo man dann feststellt, aha, es gibt offenbar Verletzungen am Kopf. Ja, genaueres dann bei der Obduktion in der Rechtsmedizin. Aber diese ganzen Menschen waren dort am Tatort und auch der leitende Ermittler Eiko Mosebach kam zum Tatort.
Ja, und wie er diese ersten Minuten da am Fundort erlebt, das hat er dir im Interview geschildert.
Tja, es ist aufgrund dessen, dass ich tatsächlich das schon ein paar Jahre mache, weiß ich genau, wie ich mich am Tatort bewege. Das heißt also, wenn ich Spuren verursache, dass nachvollziehbar dann ist, dass das meine Spuren sind. Entsprechende Schutzkleidung trägt man an Füßen. Handschuhe trägt man dann in solchen Fällen. Und ja, meine Aufgabe war es eigentlich zu überprüfen, liegt hier ein Tötungsverbrechen vor oder nicht. Und aufgrund meiner Erfahrung habe ich dann ganz einfach mir den Leichnam näher angesehen, habe etwas an dem Leichnam verändert und habe eine weitere, zweite Kopfverletzung festgestellt. Und daher war für mich dann definitiv klar, dass hier zumindest Einwirkung Dritter vorhanden gewesen sein muss, ohne dass ich das jetzt näher bezeichnen könnte, wie der Entstehungsmechanismus dieser beiden Verletzungen, die ich da gesehen habe, zu erklären wäre.
Also das ist das, was du auch schon beschrieben hattest. Herr Mosebach guckt sich das dann an, was irgendwie so erste Hinweise sein könnten. Und diese Kopfverletzungen, von denen du und von denen er gesprochen hat, die hat er dir auch noch mal ein bisschen genauer beschrieben.
Auffällig war in dem Fall, deswegen haben die Kollegen uns gerufen, eine Verletzung oberhalb der Hutkrempe. Das heißt also, wenn man sich so vorstellt, man stürzt irgendwo, gibt es Verletzungen, die im Gesicht und in Schultern, Rücken erklärbar sind. Aber wenn es dann oberhalb der Hutkrempe ist, auf dem Schädeldach oder ähnliches, und es ist nichts in der Nähe, ist es schon ein bisschen merkwürdig, wie so eine Verletzung zustande kommt.
Das sind also diese ersten Eindrücke, die Heiko Mosebach da sammelt. Wir werden ihm heute hier noch öfter begegnen, noch öfter hören. Vielleicht, wie würdest du hast ihn ja kennengelernt für deinen Film, Herrn Mosebach beschreiben. Was ist das so für ein Ermittler? Wie hat er auf dich gewirkt?
Ist ein sehr erfahrener Ermittler, der macht das schon eine ganze Weile. Wir kennen uns auch von anderen Fällen, aber er hat noch nie Interviews gegeben. Es war immer so, dass er sagte, nee, das ist besser, wenn man mich dann auch in möglichen Vernehmungen, in anderen Fällen nicht so einschätzen kann, wenn ich nicht so bekannt bin, dass das hilft, der dient der Sache mehr, wenn ich ein bisschen im Hintergrund bleibe. Darum hat er Interviews immer Kolleginnen oder Kollegen überlassen. Und erst bei diesem Fall hat er zum ersten Mal mit mir, zum ersten Mal überhaupt mit einem Fernsehteam zu einem Fall über einen Fall gesprochen.
Und warum hat er das gemacht? Weißt du das?
Es ist ein besonderer Fall, der für die Polizei auch ganz gut gelaufen ist. Sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft, als die Rechtsmedizin. Alle haben hier sehr gut mustergültig zusammengearbeitet und das war ein Erfolg. Ja, das war auch nicht so leicht. Es gibt ja auch Fälle, die sind sofort geklärt. Da ist die ganze Sache sofort klar. Da will jetzt auch kein Ermittler großartig drüber sprechen, weil er selber ja wenig dazu beigetragen hat, den Fall zu lösen. Und dann gibt es Fälle, da geht ein bisschen was schief. Da ermittelt man vielleicht in eine falsche Richtung. Da klappt die Tatortarbeit vielleicht nicht so, weil man am Anfang von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht. Und dann wird es schwer, den Fall zu erzählen, weil die Polizei ungern darüber spricht, die Staatsanwaltschaft dann auch nicht und so weiter. Und hier kam vieles zusammen. Außerdem vielleicht über die vielen Jahre, die wir uns jetzt auch schon kennen, ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da, sowohl zur Staatsanwaltschaft als auch zur Polizei in Halle. Einen großen Anteil, dass das geklappt hat, hat auch der Pressesprecher der Polizei, Alexander Junghans, mit dem wir bei Kripo Live auch viele Jahre schon zusammenarbeiten. Und da ist ein Vertrauensverhältnis da.
Zurück zum Tatort. Heiko Mosebach ist also dort, guckt sich die Leiche an, stellt die Kopfverletzungen fest. Was stellt er denn sonst noch fest? Wir müssen uns das da vor Ort vielleicht vorstellen.
Also der Leichnam liegt an einem Feldweg. Ich habe dir hier mal ein Foto mitgebracht. Da siehst du ungefähr, wie hoch war das Gras. Das Gras war so leicht feucht. Es gibt so ein paar Spuren, ein kleiner Weg. Und da liegt der Der Leichnam, in der Nähe wird die Mütze gefunden von Tino E., also von dem, der da liegt, jetzt tot. Und ansonsten nichts.
Jetzt sind also diese Verletzungen festgestellt worden. Es wurden die ersten Spuren gesichert, sofern sie vorhanden sind. Du hast von der Mütze gesprochen. Was passiert dann im Anschluss, nachdem das da am Tatort alles gesichert, alles untersucht und angeguckt wurde?
Also natürlich muss der Leichnam identifiziert werden.
Ja.
Na, wer ist das? Mhm. Nun habe ich ja schon gesagt, dass da jemand unterwegs war und ihn gefunden hat, der ihn ja gut kannte. Der konnte also der Polizei gleich sagen, das ist Tino E., der wohnt da vorne in dem Haus. Seine Frau, seine Lebensgefährtin, die ist aber gerade nicht da, die kommt hier, die ist gerade auf dem Weg hierher und so. Der kannte ihn also. Also darüber wurde er dann identifiziert.
Was passiert dann im Anschluss noch?
Na, der Leichnam wird dann in die Rechtsmedizin nach Halle gebracht, wo eine genaue Untersuchung stattfinden muss. Mhm. Man hatte ja in Tatortnähe kein Tatwerkzeug gefunden. Man hat gesehen, Kopfverletzungen, ja. Aber woher stammen die denn? Ja, also der Ermittler Heiko Mosebach hat natürlich gesehen, aufgrund seiner Erfahrung, und so hat er es ja auch geschildert, dass er davon ausging, diese Verletzung hat er sich nicht selbst zugebracht. Er muss ja immer am Anfang unterscheiden, Suizid, Fremdeinwirkung oder Unfall.
Ja.
So. Und da reicht aber nicht seine Einschätzung, sondern das macht dann die Rechtsmedizin natürlich nochmal genauer. Und darum musste der Leichnam in die Rechtsmedizin nach Halle.
Und wer untersucht dort den Leichnam?
Der Leichnam wird untersucht von einem sehr erfahrenen Rechtsmediziner, Dr. Dankwart Stiller, den wir auch interviewt haben für den Fall. Und Dankwart Stiller, das war so einer seiner letzten Fälle. Wir hatten dann im Sommer miteinander zu tun. Wir hatten schon früher mal miteinander zu tun bei anderen Fällen. Und er ist dann in Ruhestand gegangen. Und das Interview, das wir mit ihm dann geführt haben, war sozusagen schon, ich glaube, an den ersten Tagen seines Ruhestands.
Was stellt er dann genau fest an der Leiche? Welche Verletzungen kann er da sehen?
Naja, er untersucht insbesondere die Kopfverletzungen. Und da stellt er drei Verletzungen fest. Am Oberkopf, am Hinterkopf und am Ohr, so am hinteren Ohr, sodass ziemlich schnell der Eindruck entsteht, dass jemand auf den Tino E. eingeschlagen hat, ihm diese Verletzung zugefügt hat, und zwar von hinten. Mhm. So sahen die Verletzungen aus. Natürlich, es war ja niemand dabei, ja, also man kann ja auch ein Gegenstand von vorn kommen, könnte man über den Kopf hinweg dann Kopfverletzungen am Hinterkopf zufügen. Es ist nur vielleicht weniger wahrscheinlich. Ja. Der Rechtsmediziner kann das nur feststellen und die Ermittler und die Staatsanwaltschaft müssen dann sozusagen aus diesen Erkenntnissen den Fall rekonstruieren. Und ein Wort ist mir in Erinnerung geblieben, kannte ich so jetzt auch noch nicht. Er sagte mir, das war so ein Terrassenbruch. Kann man sich ganz gut vorstellen. Stumpfe Gewalt gegen den Kopf und dann bricht die Schädeldecke so ein wie so eine Terrasse, so eine Terrasse, stufenartig.
Also
so wie in Stufen.
Irgendwie.
Und das geht dann natürlich aufs Gehirn. Dadurch wird das Gehirn verletzt, beziehungsweise im Schädel wurden dann Verletzungen zugefügt, die tödlich waren.
Also durch stumpfe Gewalt ist diese Verletzung, dieser Terrassenbruch entstanden. Nur wodurch, das kann Dr. Stiller nicht genau sagen.
Wir hatten also Hauteinreißung mit einer Kantenlänge so von 2 Zentimetern, rechten Winkeln. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, welches Werkzeug könnte es denn gewesen sein, sehr zurückhaltend sein muss. Zum Beispiel ein Axtrücken, wenn der nur mit einer Ecke einwirkt, kann ich Verletzungen mit 2 Zentimeter Kantenlänge generieren und eine Impressionsfraktur entsprechend. Wenn ich einen Hammer habe, mit einem Hammerkopf mit 2 Zentimetern, ist das Gleiche. Aber es können auch andere Werkzeuge sein und deshalb ist dann von einem hammerartigen Gegenstand gesprochen worden.
Das ist also das Ergebnis, zu dem der Rechtsmediziner Dr. Dankwart Stiller kommt nach seiner Untersuchung. Mit ihm hast du auch, wie gesagt, für deinen Film gesprochen. Tino E. ist durch Gewalt, durch Schläge auf den Hinterkopf getötet worden. Das hat nun also die Obduktion geklärt. Was unternehmen die Ermittler noch?
Naja, zunächst mal befragen sie natürlich alle Leute in unmittelbarer Umgebung. Hat jemand was gesehen? Hat jemand davon etwas mitbekommen? Hat jemand eine Erklärung dafür? Und in unmittelbarer Umgebung heißt natürlich, die Leute, die da wohnen, in dem kleinen Ort Sietsch, da werden alle befragt. Da geht die Polizei von Haus zu Haus und kommt eben mit wenig Erkenntnissen zurück.
Sie kam jetzt hier schon öfter zur Sprache, die Lebensgefährtin von Tino E. Der Zeuge, der Tino E. gefunden hat, der hat ja gesagt, es gibt da eine Lebensgefährtin, es gibt eine Partnerin, aber sie ist gerade unterwegs. Wie erfährt sie denn von all dem?
Wir haben sie in dem Film und jetzt hier auch im Podcast Nadine W. genannt. Mhm. Ja, sie heißt nicht wirklich so, aber wir möchten sie schützen. Ja, aus vielen Gründen. Und Nadine W. war zur Tatzeit, sie war im Urlaub. Sie wollte eigentlich mit Tino E. zusammen in den Urlaub fahren, aber aus verschiedenen Gründen, beruflich und so, hat sich das nicht ergeben bei Tino E. Und somit ist sie alleine in den Urlaub gefahren und sie ist gerade auf dem Rückweg aus dem Urlaub am 31. Oktober, am Reformationstag, also am Tattag, kommt sie gerade zurück. Und auch Nadine W., wie wir sie hier nennen, wird eben befragt. Also ich habe sie eben kennengelernt und sie hat mir dann, das fand ich sehr berührend, den Chatverlauf, der unmittelbar bevor Tino E. getötet wurde, zwischen ihr und Tino E. stattgefunden hat, den hat sie mir geschickt. Ja. Und wenn man dann so liest, ja, wie so, naja, beinahe ein alltägliches Hin- und Herschreiben zwischen Paaren, ja, so, ich freue mich auf dich, Schatz, und jetzt sind es nur noch 2 Stunden, wie die beiden sich auch aufeinander gefreut haben, wenn man das so liest. Und dann liest man so die letzte Nachricht, die so ganz, ganz einfach ist. Und keiner von beiden weiß ja in dem Moment, dass es die letzte Nachricht ist. Keiner weiß, was jetzt dort passiert. Das war schon sehr, sehr berührend. Das haben wir auch in dem Film natürlich verwendet. Und verabredet war, dass Tino E. sie dann vom Bahnhof abholt. Ja, also sie war eigentlich in Ägypten, ist dann zurückgeflogen mit ihrer Mutter und ihrem Kind, ist dann in München gelandet und dann sind sie mit der Bahn nach Halle gefahren und die Verabredung war, dass Tino E. sie dort abholt. Und irgendwann antwortet Tino eben nicht mehr an diesen Vormittag. Vielleicht gegen 10. Hm. Irgendwie kam so die letzte Nachricht von ihm. Und sie wird dann anders abgeholt vom Bahnhof in Halle. Und dann kommt sie mit dem Auto in den Ort Sietsch. Und sie hatte sich ja schon Sorgen gemacht auf der Fahrt, weil sie war dann noch. Ja, genau. Also wie das so ist, ne? Also das ist ja sehr alltagsnah. Auch wenn man jemanden schreibt und dann meldet der sich nicht und man hat eigentlich keine Erklärung dafür. Manchmal ist es ja in den allermeisten Fällen ist es was ganz Banales. Musste mein Handy ausmachen, hatte keinen Empfang. Hier war es eben nichts Banales und sie hatte sich Sorgen gemacht. Hat sie mir natürlich hinterher erzählt, da erschienen ihr die Sorgen natürlich auch vollkommen berechtigt. Sie hatte sich Sorgen gemacht und als in den Ort einfährt mit ihren Sorgen, wieso antwortet der nicht mehr, was ist da, vielleicht was passiert? Und dann einen Rettungshubschrauber sieht, hat sie mir dann im Nachhinein erzählt, da war ja alles klar.
Das heißt, sie kommt dann auch gleich zum Tatort oder fährt sie erstmal nach Hause oder wie ist das, weißt du das?
Das ist alles mehr oder weniger ein Ort. Also ihr Haus, in dem sie zusammen mit Tino E. gelebt hat, das ist in Sichtweite vom Fundort, vom Tatort. Das ist alles nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Und das ist ja ein ganz, ganz kleiner Ort. Wenn da plötzlich sowas passiert, ein Rettungshubschrauber kommt, da ist dann plötzlich ein Menschenauflauf, die Feuerwehr kommt und das. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer ihr das dann letzten Endes erzählt hat. Das war ja alles zur gleichen Zeit. Sie kommt dahin, sieht das, ihr ist das klar, ihr Vater ist dabei, viele andere Leute. Und so hat sie das ziemlich schnell mitbekommen. Und dann hat sie auch an die unmittelbare Situation nur noch wenig Erinnerung, weil sie dann einfach auch so geschockt war.
Ja.
Dass ihr Lebensgefährte, mit dem sie gerade noch Chatnachrichten ausgetauscht hat, dass sie nie wieder Chatnachrichten mit ihm austauschen wird, weil er nicht mehr lebt.
Du hast sie ja kennengelernt. Das war nur kurz nachdem das alles passiert ist. Wie hast du sie denn kennengelernt und was hat sie dir über ihre Familie erzählt?
Wir haben ja ganz zu Beginn, wenige Tage, vielleicht 10 Tage nach der Tötung von Tino E., hat die Polizei eine Öffentlichkeitsverhandlung gemacht. Mhm. Und über die Öffentlichkeitsverhandlung kam der Fall zur MDR-Fernsehsendung Kripo Live. Das war eher so Mitte der Woche. Die Sendung ist ja immer am Sonntag. Mitte der Woche kam so die Meldung. Eine Kollegin hatte das bearbeitet sozusagen, diesen Fall, und hatte schon Kontakt aufgenommen mit der Polizei und hatte auch einen Kontakt zu Nadine W. Und dann ergab sich das, dass man erst am Wochenende mit ihr drehen konnte. Ich glaube, es am Samstag dann. Und da konnte sie nicht. Und da hat sie mir das alles geschickt.
Deine Kollegin konnte nicht.
Die Kollegin konnte nicht. Und dann hat sie mir das alles geschickt. Und dann habe ich das mehr oder weniger am Freitag so bekommen. Gut, ja, Tötungsdelikt, Öffentlichkeitsfahndung, wir können mit der Polizei sprechen. Soweit klar, ne, das haben wir ja öfter. Und auch die Lebensgefährtin des Opfers würde was dazu sagen. Das haben wir jetzt auch nicht so oft.
Nee.
Wir hatten dann ein bisschen WhatsApp-Verkehr vorher. Es ging darum, ne, wann können wir da drehen, wann sollen wir kommen, wann passt das. Es war ja wenige Tage, wie gesagt, vielleicht so 10 Tage nach der Tötung von Tino E. Und so haben wir uns kennengelernt und wir sind dann dahin, also ein Kameramann und ich, an einem Samstagnachmittag, Anfang November, triste Jahreszeit. Es war kalt, windig. Wir kommen dahin in diesen kleinen Ort. Ich glaube nicht, sie hat uns begrüßt, sondern ihre Freundin. Sie war nicht allein, sondern sie hatte Unterstützung von einer Freundin. Und dann haben wir uns kennengelernt und natürlich drückt man dann sein Beileid aus und dann kommt man aber dazu, wir wollen eigentlich ja drehen, wir wollen ein Interview drehen. Sie sah sehr verweint aus natürlich, unfassbar traurig. Ich glaube, so das war eine Zeit in ihrem Leben, wo sie gar nicht so richtig wusste, was alles so um sie herum passiert, wo sie damit beschäftigt war, diesen Tod zu verarbeiten und zu verarbeiten, dass sich auch ihr Leben dadurch ja komplett geändert hat. Und ich wusste in dem Moment nicht so richtig, ob wir und wie wir sie eigentlich interviewen sollten. Weil sie hat natürlich viel geweint. Wir kannten uns ja, wir haben uns gerade erst ein paar Sekunden kennengelernt und sie wusste nicht so richtig, wie läuft so ein Interview. Das hatte sie auch noch nie gemacht. Und dann haben wir erstmal geredet und uns kennengelernt, um überhaupt erstmal miteinander auch warm zu werden und zu schauen, was wir machen können.
Ohne Kamera, meinst du?
Ohne Kamera, ohne Kamera. Und ich hab durchaus auch gedacht, vielleicht drehen wir gar nicht mit ihr. Man kann das auch mit dem Tatort so erzählen. Man kann erzählen, was da passiert ist. Und dann sagt die Polizei, und wir suchen hier Menschen. Das habe ich ihr, denke ich, auch so eröffnet. Ja. Und dann hat sie gesagt, nee, aber ich möchte wissen, was da passiert ist. Das ist natürlich was ganz Typisches, was man auch immer wieder, wenn man so mit Mordfällen, überhaupt mit Fällen zu tun hat. Hinterbliebene wollen wissen, wie ist es dazu gekommen, zu dem Ereignis, das sie jetzt Tag und Nacht beschäftigt. Und sie war ja nur damit beschäftigt, das zu verarbeiten. Und sie hatte darauf keine Antworten. Wer tut ihr sowas an? Wer tut dem Tino E. sowas an, ihrem Lebensgefährten? Und sie wollte auf diese vielen Fragen, sie konnte es nicht begreifen, wollte sie Antworten haben. Und darum wollte sie dann reden. Und dann haben wir so ein kleines Interview-Setting dort eingerichtet. Und die Kamera, ich glaube, die hat sie dann auch vergessen, dass da eine Kamera stand. Und wir haben dann geredet. Ja, so. Und dann hat sie erzählt, wie er war, wie war Tino E. Das ist klar, das fragt man dann. Und natürlich die Frage, wer was ist da passiert möglicherweise? Was glaubt sie, was passiert ist? Und dann haben wir sehr lange geredet. Ich würde sagen, so vielleicht eine halbe Stunde. Das war immer wieder auch unterbrochen, weil sie auch manchmal anfing zu weinen. Und sie hatte aber eine sehr gute Freundin neben sich, die sie unterstützt hat und die dann auch eben so ein bisschen was sagen konnte, weil die den Tino E. auch kannte. Sie hatte mit dem zusammengearbeitet und sie kannte sie als Paar und sie kannte den Tino E. auch so. Und sie konnte durchaus auch was beitragen und hat dann auch mit uns darüber geredet. Das war dann wirklich ein gutes Gespräch, was der Sache, also den Täter zu finden, auch weitergeholfen hat.
Bevor wir da gleich noch in die Tiefe gehen, kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie war denn, bevor das passiert ist, die Situation? Also wie haben die beiden zusammen gelebt, Nadine W. und Tino E.? Du hast von dem Kind gesprochen, das es gibt. Kannst du dazu was sagen, so ein bisschen der Hintergrund der Familie?
Also Tino E. hatte dieses Haus in Siege, wohnte dort. Er hatte eine Firma, eine Gerüstbaufirma, war also finanziell auch ganz gut ausgestattet. Er hatte eine Ex-Frau, also beide hatten frühere Beziehungen und hatten sich dann gefunden und waren zu dem Zeitpunkt circa 2 Jahre ungefähr zusammen. Nadine W. hat ein Kind und dieses Kind lebte auch dort gemeinsam mit Tino E. und Nadine W. in dem Haus. Das Kind hatte auch eine gute Beziehung zum Tino E.
Also
Stammt aus einer früheren Beziehung. Hat natürlich einen Vater, jemand anderes als Tino E., hatte aber eine gute Beziehung zu Tino E. Und vielleicht, will nicht zu viel vorwegnehmen, das könnte auch eines der Motive in diesem Fall gewesen sein.
Jetzt hast du gesagt, ihr sitzt bei dem Interview, ihr habt euch sehr viel Zeit genommen und Nadine W. hat nicht wirklich eine Ahnung, wieso sowas passiert, wieso ihr und ihrem Lebensgefährten sowas passiert. Die Freundin, die dabei war, hat aber offenbar schon, so hast du es zumindest gerade angedeutet, eine Ahnung. Was hat sie denn da noch erzählt?
Also wir sind dann, das Haus ist ja in der Nähe des Tatortes, wir haben mit Nadine W. das Interview gemacht und dann machen wir natürlich noch Bilder vom Tatort, vom Fundort. Und es stand die Frage im Raum, kommen Sie mit, zeigen Sie uns das, wo ist das? Weil es ja auf dem freien Feld, man muss das ja auch erstmal finden, wer zeigt uns das? Und Nadine W. wollte nicht mit uns mitkommen. Das würde sie zu stark belasten und sie wollte da bleiben. Und dann ist die Freundin von Nadine W. mitgekommen. Und dann konnten wir sozusagen außerhalb dieses Interview-Settings miteinander reden. Und dann habe ich sie ist ja ein bisschen außenstehend, auch wenn sie ihn kannte, habe ich sie natürlich gefragt, und was ist da passiert? Was glauben Sie? Das ist ja merkwürdig, ein freies Feld. Da müssen sich ja zwei Menschen begegnet sein. So richtig verstecken kann man sich da auf diesem freien Feld ja nicht. Also muss das eine Begegnung sein, wahrscheinlich mit jemandem, den er dann auch kannte, weil zufällig begegnet man sich da nicht. Das ist also leer, da ist nichts. Und da sagte sie ziemlich schnell, naja, also es gibt ja den Ex-Mann von Nadine W. Und da können sich viele, nicht nur sie, vorstellen, dass der irgendwas damit zu tun hat. Das hielt sie für wahrscheinlich.
Aber Nadine W. selbst nicht.
Nadine W. war in der Situation dort, wo sie da saß, erstmal tief traurig, hatte vielleicht eine Ahnung davon. Aber wir reden ja dann von jemandem, mit dem sie auch fast 10 Jahre zusammen war, der Vater ihres Kindes ist, wo sie sich vielleicht auch davor geschützt hat, diesen Gedanken nicht zuzulassen, dass er es war. Vielleicht hatte sie eine Ahnung, die hat sie aber nicht geäußert. Und vielleicht wollte sie auch eher wissen, dass er es nicht war. Ja? Dass sie gesucht hat und auch uns das Interview gegeben hat, um jemanden zu finden, der nicht ihr Ex-Mann ist, der dann für die Tat vielleicht verantwortlich ist.
Die Freundin, mit der du gesprochen hast, die diesen Verdacht äußert, sagt sie, warum sie das denkt, dass vielleicht der Ex-Mann was damit zu tun haben könnte?
Sie sagt an der Stelle noch relativ wenig. Sie lässt das auch offen, weil das ist natürlich ein schwerer Vorwurf. Ja, wir arbeiten ja mit der Polizei auch zusammen. Man will niemanden zu Unrecht verdächtigen, schon gar nicht einer so schweren Tat. Sie hatte das erwähnt. Sie hat gesagt, sie kann sich das vorstellen. Auch andere können sich das vorstellen, weil es immer auch wieder Streitigkeiten gab, aber mehr nicht. Also mehr macht auch sie an der Stelle nicht.
Das ist jetzt also die Situation, Nadine W. kann oder möchte sich keine Vorstellung davon machen, wer für sowas verantwortlich sein könnte. Die Freundin, mit der du gesprochen hast, die hat schon einen Verdacht und offenbar haben auch andere Menschen, die Ermittler befragt haben, einen ähnlichen Verdacht in den Zeugenbefragungen geäußert. Das zumindest hat dir Heiko Mosebach im Interview erzählt.
Es gab das eine oder andere Gerücht, dass wohl der ehemalige Lebensgefährte, das heißt quasi der Ex-Mann von der Lebensgefährtin, hier mit dem Opfer im Streit war. Es sind auch Gerüchte gewesen, man hätte da Auseinandersetzungen gehabt und dergleichen. Die haben sich aber in der Hinsicht zerstreut, weil wir in unseren polizeilichen Unterlagen keinerlei Anzeigen und dergleichen gefunden hatten. Und aus persönlicher und beruflicher Erfahrung ist klar, wenn Paare heutzutage sich trennen, dass da auch immer mal ein bisschen schmutzige Wäsche gewaschen wird und die ein oder anderen Gerüchte im Ort dazu beitragen, etwas zu erfinden, was nicht da ist.
Also wir haben gehört, auch Herr Mosebach hört von diesen Gerüchten, dass es da irgendwie Probleme gegeben hat in den Familien. Für ihn spielt das jetzt aber erstmal keine weitere Rolle. So klang es gerade.
Ja, man muss sagen, die Polizei muss sich ja an Fakten halten. Mhm. Und sie schauen sich die Beziehung an und sie schauen, das meint Herr Mosebach, wenn er da darüber spricht, es gab da keine Anhaltspunkte, keine Anzeigen. Wenn es in der Beziehung Gewalt gegeben hätte, die zur Anzeige gebracht worden wäre, dann wäre der Mann, um den es geht, Polizei bekannt gewesen. Gab es alles nicht. Es gab auch keine Vorstrafen. Insofern hatte man jetzt außer den Gerüchten nichts gegen ihn in der Hand. Nichtsdestotrotz, das sagt jetzt der Ton vom Heike Mosebach nicht, aber nichtsdestotrotz merkt er sich natürlich, oder die Ermittler merken sich diesen Namen und schauen, gut, was gibt es denn vielleicht irgendwie gegen den? Aber dazu kommen wir dann später noch.
Also es ist eine Richtung, aber nicht die einzige Richtung. Was unternehmen die Ermittler denn abseits von den Zeugenbefragungen, von dem Familienhintergrund, den sie da in Erfahrung bringen? Was sammeln sie noch alles an Möglichkeiten, die sie weiterbringen können?
Der Klassiker ist natürlich, dass man die Funkzellendaten zur Tatzeit, vom Tatort, dass man die erstmal sammelt. Ja, das muss man ja in einem bestimmten zeitlichen Rahmen, muss man sich diese Funkzellendaten besorgen. Dann hat man die schon mal. Das sind natürlich viele, viele Daten. Also alle Menschen, die mit eingeschaltetem Handy in dieser Funkzelle zur Tatzeit unterwegs waren, man ein bisschen davor und ein bisschen danach, dann hat man einen relativ großen zeitlichen Rahmen und viele, viele Daten. Die hat man dann schon mal. Die kann man ja später dann verwenden, wenn man einen Tatverdächtigen hat. Kann man ja schauen, war der mit seinem eingeschalteten Mobiltelefon zur Tatzeit in dieser Funkzelle. Das ist schon mal wichtig. Und dann machen sie etwas. Sie haben ja eben geschaut, ist aus dem Ort jemand dafür verantwortlich? Hat man so unmittelbar vor Ort Menschen, die mit der Tat zu tun haben könnte, kann man ja darauf, dass da also keine Anhaltspunkte sind. Also fängt man an zu suchen, ein bisschen weiter den Tatort, den Fundort zu eröffnen und schaut, kam der Täter vielleicht von außen da irgendwie hin. Wenn er von außen kommt, muss er ja über eine der Zugangsstraßen zu diesem Ort dahin gekommen sein. Irgendwie prüft man, sind da vielleicht irgendwo Überwachungskameras, die auch nicht nur das Objekt, was sie eigentlich überwachen sollen, sondern vielleicht noch ein bisschen weiter einen Fußweg, eine Straße im Blick haben. Und diese Überwachungskameras werden ja mitunter gespeichert. Und dann kann man schauen, wer ist denn da zur fraglichen Zeit langgekommen. Das ist auch wichtig und spielte in dem Fall natürlich eine Rolle. Und dann sucht man natürlich immer nach dem Tatwerkzeug. Und hier war das Tatwerkzeug nicht zu finden, unmittelbar vor Ort, in der Nähe des Tatortes. Also hat man ein bisschen weiter den Suchradius gefasst. Hat der Täter dieses Tatwerkzeug, wir sind von einem Hammer ausgegangen, der Rechtsmediziner sagt, man kann es nicht eindeutig sagen, darum wird dann vom hammerartigen Gegenstand gesprochen, also einen solchen Gegenstand, findet man den vielleicht ein bisschen weiter weg, weil der Täter auf seiner sozusagen Flucht sich dieses Tatwerkzeugs entledigt hat und das in irgendeinen Fluss, in Bach, in kleinen See geworfen hat. Und so. Das wird alles großflächig abgesucht, aber das Tatwerkzeug wird nicht gefunden, bis zum Schluss nicht.
Das heißt, es gibt ganz konkret jetzt erstmal nichts, weil also die Funkzellendaten legt man sich hin, die guckt man sich später an, weil so ist das jetzt erstmal viel zu viel, als dass man das irgendwie untersuchen könnte. Die Überwachungskameras, kommt da irgendwas raus?
Bei den Überwachungskameras wird erstmal alles eingesammelt. Das sind auch wiederum sehr, sehr viele Überwachungskameras. Also die Ermittler schauen, ne, wie kommt man zu dem Ort und wo gibt es hier vielleicht Überwachungskameras. Dauert auch ein bisschen, dauert ein paar Tage, ehe man die ausfindig gemacht hat. Dann muss man ja denjenigen, der die da hat, dazu bewegen, die Bilder rauszugeben. Und dann muss sich jemand diese Stunden an Material anschauen. Mhm. Ja, also man hat eine ungefähre Tatzeit hier am Vormittag. Also Tino E. hat das Haus verlassen, 10.17 Uhr und danach kam es zu dieser Begegnung. Aber der Täter kann ja schon vorher, muss ja schon vorher da gewesen sein. Und weil man nicht genau wissen konnte, wann Tino E.'s Haus verlässt, war der vielleicht schon, sage ich mal, 3 Stunden vorher da. Und dann hat man Überwachungskameras auszuwerten von, sagen wir mal, 6 Uhr in der Früh Und dann will man ja auch gucken, ist der Täter dann wieder zurückgefahren, bis 15, 16 Uhr nachmittags. Mhm. Also sagen wir mal 10 Stunden Überwachungskameramaterial und das von mehreren Kameras. Das muss man sich erstmal anschauen und man schaut sich die ja dann an und sucht nach etwas, was man gar nicht kennt. Ja. Also man erkennt ja nur das, was man kennt. Also erstmal schauen die natürlich, ist da irgendwas Ungewöhnliches? Fährt da irgendeiner ganz besonders schnell oder ein bisschen komisch, auffällig? Ist da was Auffälliges? Und diese Überwachungskamera-Auswertung wird unter anderem einen Praktikanten überlassen.
Diese immensen Datenmengen werden sich also von verschiedenen Leuten angeguckt, untersucht. Man weiß nicht so richtig, wonach man guckt. Parallel sitzt Herr Mosebach ja jetzt aber nicht da und dreht Däumchen. Der überlegt sich, wie sind die Gegebenheiten vor Ort und entwickelt so seine Theorien. Woran arbeitet er da?
Na, er schaut sich natürlich den Tatort genau an und schaut, wie ist es dazu gekommen. Und weil das alles so freies Feld ist, geht er von Anfang an davon aus, dass da jemand am Tatort war, dass jemand Tino E. begegnet ist, der ihn sehr wahrscheinlich kannte. Es ist jedenfalls wahrscheinlicher, dass er ihn kannte, als dass er ihn nicht kannte. Das ist eine Erkenntnis von ihm. Und dann sieht er natürlich auch, dass es keinerlei Kampfspuren gab. Bis auf diese drei Verletzungen am Kopf kam es vorher ganz offensichtlich nicht zu einer Auseinandersetzung. Wenn also ein Unbekannter den Tino E. angegriffen hätte, der Tino E. ist auch ein kräftiger Mann, der kann sich auch wehren. Es gab keine Kampfspuren. Und darum hat Herr Mosebach eine Theorie am Anfang.
Schlussfolgerung daraus für mich war, dass offensichtlich Täter und Opfer sich gekannt haben müssen, dass möglicherweise auch der Hund, da wir ja dort nichts festgestellt haben, dass vielleicht auch der Hund sein Herrchen nicht beschützt hat und dort nichts Auffälliges passiert ist. Und auch die eben Verletzungen und die eben nicht vorhandenen Abwehrspuren eigentlich auch dafür sprachen, dass es offensichtlich hier vielleicht auch zu einem heimtückischen Überfall kam, aber aus meiner Sicht sicherlich nicht, ohne dass das Opfer das bemerkt hat.
Ja, vielleicht nochmal das mit dem Hund. Das ist ja eine interessante Sache. Mhm. Heiko Mosebach ist ein sehr pfiffiger Ermittler und denkt so manchmal so um die Ecke. Und so erklärt er auch manchmal. Ich weiß nicht, ob das jedem so klar ist, dass was eigentlich bedeutet, dass der Hund denjenigen nicht angegriffen hat, dass der sein Herrchen nicht verteidigt hat, wie Heiko Mosebach das erzählt. Ihm ist das immer gleich ganz klar. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Wie hast du diesen O-Ton von ihm verstanden? Was resultiert für dich aus der Tatsache, dass der Hund den nicht angegriffen hat?
Naja, im ersten Moment könnte man natürlich auch denken, das ist ein ruhiger Hund, der hat einfach ein ruhiges Gemüt. Aber ja, wenn man dann ein zweites Mal drüber nachdenkt oder vielleicht auch ein drittes Mal, denkt man so, ja nee, eigentlich ist der normale Impuls von Hunden vielleicht, wenn es bedrohlich wird, dann auch irgendwie Beschützerinstinkt dem Herrchen gegenüber. Also anders zu reagieren, vielleicht jemanden zu beißen, wenn es gefährlich wird. Aber darauf hat ja offenbar nichts hingedeutet.
Darauf hat nichts hingedeutet. Da waren keine Blutspuren. Niemand hat sich in einem Krankenhaus gemeldet mit Bissspuren eines Hundes an diesem Tag und. Sowas wird natürlich dann alles irgendwie so abgeprüft. Und das war für ihn, für Heiko Mosebach, ein weiteres Indiz, dass die sich gekannt haben.
Aber den Weg muss man ja auch erstmal gehen.
Den Weg muss man gehen, aber ich habe ja dann den Film gemacht, du hast den Film gesehen. Wir haben einen Tatablauf in dem Film gezeigt, sodass man sich das vorstellen kann. Mhm. Damals, unmittelbar nach der Tat, gab es ja diesen Tatablauf so nicht. Da war nur ein freies Feld, Luft, Wind, der darüber weht und es war nichts da. Ne? Und man kann sich ja ganz verschiedene Szenarien vorstellen in dem Moment. Und das war also wichtig, dass er Stück für Stück die einzelnen Fakten sich zusammensucht und daraus so einen Tatablauf zusammenbastelt.
Aber muss man dann nicht auch gucken, also dass man trotzdem unvoreingenommen bleibt als Ermittler? Weil nur weil man denkt, das könnte so und so passiert sein, heißt das ja nicht, dass es auch so gewesen ist. Es gibt ja immer noch andere Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen muss, oder?
Na, was man auf jeden Fall machen muss als Staatsanwaltschaft und dann eben auch als Ermittler, man darf sich nicht zu früh auf einen Tatverdächtigen festlegen, sondern muss in alle Richtungen ermitteln. Und man muss ja nicht nur nach belastenden Beweisen, sondern eben auch nach entlastenden Hinweisen dann suchen. Das ist ganz wichtig für die Ermittlung. Das muss die Staatsanwaltschaft machen. Die kann sich also nicht jemanden nehmen und sagen, dem werden wir das schon nachweisen. Jetzt suchen wir mal alles zusammen, dass er der Täter war und dann machen wir den nächsten Fall. Ja. Nee, die müssen sehr umfassend und in alle Richtungen ermitteln und dürfen sich da nicht zu früh festlegen und den sozusagen vorverurteilen.
Wie ist das hier? Welche Richtungen gibt es da, die Sie da so in Betracht ziehen?
Naja, Sie schauen schon dann auch im Umfeld von Tino E., wen gibt es dann da noch? Tino E. War Geschäftsführer einer Firma, einer Gerüstbaufirma, einer Baufirma. Dann wird geschaut, gibt es da irgendwelche offenen Rechnungen? Gibt es da irgendwen, den er vielleicht entlassen musste, der sich rächen will an ihm? Was weiß ich. Also da gibt es viele Szenarien, die man sich so vorstellen kann. Dann hatte er ja auch eine Scheidung hinter sich. Gibt es da irgendwelche Gründe, warum jemand Tino E. hätte töten wollen? So. Also es wird breit geschaut, welche sozusagen Kandidaten für einen Tatverdacht gibt es da.
Und eine Richtung, über die hatten wir vorhin schon mal gesprochen, dieses Gerücht, was es da gibt, Streitigkeiten mit dem Ex-Mann von Nadine W., wird er auch befragt? Spielt er da auch eine Rolle noch bei den Ermittlern?
Ja, der wird natürlich befragt. Als einer von mehreren zunächst mal. Er gibt dann an, er wird natürlich befragt, klassischerweise, wo waren Sie am 31. Oktober 2023, dem Reformationstag? Was haben Sie da gemacht am Vormittag zur Tatzeit? Und da sagt er, er war zu Hause, hätte lange geschlafen und hat dann mit seinen Eltern telefoniert. Das könnte man ja auch nachweisen. Das nimmt man erstmal so hin, natürlich, und sammelt erstmal alles an Informationen, weil er einer von vielen ist und dann wird das alles protokolliert, was hat wer gesagt, und dann schaut man sich im Nachhinein an, inwieweit passt das so zusammen mit den Ereignissen. Und dann ist eins noch wichtig an der Stelle, in den Vernehmungen wird auch über das Auto gesprochen, ja, und er erwähnt in diesem Zusammenhang nicht, dass er dieses Auto zu der Zeit an seine Eltern verborgt hatte.
Warum kommen die Ermittler jetzt darauf, dass ein Auto in dem Zusammenhang wichtig sein könnte? Das tut ja erstmal nichts zur Sache, wenn man den Hintergrund einer Person kennenlernen möchte.
Na, die Ermittler kennen natürlich den Wohnort dieses Zeugen. Ist ja zunächst eine Zeugenbefragung. Die kennen den Wohnort und sie kennen den Tatort. Das liegt ungefähr 25 bis 30 Kilometer voneinander entfernt. Wir haben Ende Oktober. Also wie kommt man denn da hin? Da kommt man nicht mit einem Bus hin, nicht mit der Bahn. Da kommt man vor allem mit dem Auto hin. So, also ist das nicht ganz unwichtig, dass er ein Auto hat, dem man dann auch hätte zum Tatort fahren können.
Was er in der Zeit aber gar nicht hatte.
Was er einfach verschweigt. Zu der Zeit.
Okay.
Was später dann eben auch ganz interessant ist oder ein Indiz ist, warum er das vielleicht ganz bewusst verschwiegen hat.
Ja. Die Zeugenbefragungen sind ja also eine Maßnahme von vielen, die die Ermittler da unternehmen, um irgendwie weiterzukommen in dem Fall. Die andere, die Überwachungskamerabilder und die Auswertung, die ein Praktikant übernommen hat. Darauf würde ich gerne zurückkommen. Gibt es denn da inzwischen Weiterentwicklungen? Gibt es da irgendwelche Ergebnisse?
Es ist viel Material, wie du sagst. Es dauert alles so seine Zeit. Also nicht nur der Praktikant hat sich die Bilder angeschaut, aber auch ein Praktikant, weil das so viel war. Und sie suchen ganz klar nach jemandem mit einem Auto, der mit einem Auto dort zum Tatort gefahren ist. Und so ist auch der Fokus bei der Suche. Und so richtig finden sie nichts, weil sie ja auch nicht wissen, wonach sie suchen könnten. Aber man kann vielleicht eins schon vorausschicken. Natürlich hängen in diesen Ermittlerbüros, wie man das auch kennt aus dem Fernsehen, vielleicht sehen die nicht ganz so aus wie im Fernsehen bei Krimis und so, aber so Ermittlerwände, dass man also mögliche Tatverdächtige, dass man ja besonders wichtige Beweise, dass man die so an eine Wand hängt, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, wie so ein Puzzle. Wie hängt das alles so miteinander zusammen? Das war hier auch so in dem Fall. Also im Büro des Ermittlers hingen Fotos. Ja, mehr sage ich an der Stelle erstmal nicht. Aber es hingen Fotos und das spielt jetzt dann bei der Auswertung der Überwachungskameras auch eine wichtige Rolle.
Und weil das so besonders ist und das, glaube ich, auch für dich im Interview so ein besonderer Moment war, das zu hören, lassen wir das jetzt nochmal die Staatsanwältin in dem Fall rekapitulieren. Katrin Herbst heißt sie.
Der Polizeibeamte, der sich zuvor die Videoaufnahmen, die wir sichergestellt haben, angeguckt haben, hat auf dem Video eine Person gesehen, die eine neongelbe Jacke anhatte. Und eines Tages kam dieser Beamte in den Raum des Ermittlungsführers und sah an der dortigen Magnetwand ein Bild hängen, wo Mario G. drauf zu sehen war. Und auf diesem Bild trug Mario G. genau diese Fahrradjacke, die jetzt immer wieder hier eine Rolle gespielt hat. Und er erinnerte sich an die Videoaufnahmen, die er angeguckt hat, und erinnerte sich daran, dass eine solche neongelbe Jacke er doch gesehen hat.
Okay, also nochmal dieser Praktikant. Womöglich, der sich die Überwachungskamerabilder angeguckt hat, will sich mit seinem Chef unterhalten, so erspinne ich es jetzt, geht in dessen Büro und guckt an diese Fotowand und erkennt an der Fotowand eine auffällige Jacke, die er vorher schon in den Überwachungskamerabildern gesehen hat, die ihm aufgefallen ist. Und jetzt stellt er die Verbindung her, Moment, vielleicht ist das eine und dieselbe Person?
Genau so war es. Also er hatte die Zeit, er hatte ja die Tatzeit, so ungefähr. Und er wusste also, wann derjenige dort zum Tatort gefahren sein muss. Und er wusste, wann er wieder zurückgekommen ist. Und das betraf gar nicht so viele, die da lang gefahren sind an diesem Feiertag, dass die zu einer bestimmten Zeit X morgens dahin gefahren sind und nach der Tat wieder zurückgefahren sind. Und da fiel ihm kein Autofahrer auf, aber eben dieser Radfahrer. Mhm. Und dann kam er zu seinem Chef und hat gesagt, ich hab da was. Und sah dieses Bild, was ich dir zeigen kann, dieses Bild, das hing beim Ermittler an der Wand. Und das Bild zeigt Mario G., den Ex-Mann der Lebensgefährtin von Tino E. Du kannst ja vielleicht mal beschreiben, was man darauf sieht.
Auffällige gelbe Neonjacke, also wirklich leuchtend gelb, komplett gelb. Ja, sieht aus wie ein freundlicher Typ. Schlanker Typ mit seinem Kind, irgendwo vielleicht bei einer Veranstaltung, bei einem Ausflug oder so.
Wir reden ja hier von Mord. Wenn du das Bild jetzt so siehst, bringst du das mit so einer Tat in Zusammenhang?
Natürlich nicht. Also, wem sieht man sowas schon an? Ne? Also, das denkt man ja nie. Es ist also der Ex-Mann von Nadine W., der da jetzt in den Fokus gerät. Du hattest vorhin erwähnt, er ist ja als Zeuge schon mal vernommen worden, Mario G. Und da hat er gesagt, er hat an dem Tag lange geschlafen und hat mit seinen Eltern telefoniert. Das scheint ja dann vielleicht nicht ganz richtig gewesen zu sein, oder?
Naja, dass er mit seinen Eltern telefoniert hat, das stimmte schon. Aber eben alles etwas später, sodass zur Tatzeit hätte er auch gut in Siege sein können. Das passte schon. Also das war kein gutes Alibi. Was Heiko Mosebach noch erfährt, was wir auch schon angedeutet haben, ist, dass der Mario G. zu dieser Zeit kein Auto hat. Mhm. Und es gibt gar nicht so viele Fahrradfahrer, die von Leipzig nach Siege an diesem Tag zu einer bestimmten Zeit hin und zu einer bestimmten Zeit wieder zurückgefahren sind. Und diese kleine, er hat ja nicht geschwindelt, er hat nicht gesagt, ich habe kein Auto, sondern er hat nur nicht erwähnt, der Mario G., dass er das Auto verborgt hat. Ja. Und das kam dann Heiko Mosebach im Nachhinein auffällig vor. Ja, dass er darüber nicht gesprochen, weil das hätte er auch sagen können. Ne? Meine Eltern brauchten das Auto, darum habe ich das denen verborgt. Wäre ja unverfänglich gewesen, erst recht, wenn man davon ausgeht, dass eigentlich ein Autofahrer gesucht wird. Ja, hätte er sagen können, ich habe gar kein Auto, hat er aber nicht. Hat es einfach weggelassen. Das ist schon auffällig.
Okay, jetzt haben die Ermittler also den Zusammenhang, ähnliche Jacke auf dem Foto wie in den Überwachungskamerabildern. Sie haben einen konkreten Namen. Was machen Sie damit? Was passiert dann in der Folge?
Sie haben die Überwachungskamerabilder und die werden natürlich ganz besonders wichtig in diesem Fall. Ich habe hier auch ein Überwachungskamerabild, habe ich dir mal mitgebracht, also einen Ausdruck, sodass du mal eine Vorstellung hast, was die Ermittler dort hatten. Also man sieht hier auf dem Bild einen mutmaßlich Mann in einer neongelben Jacke, auf einem Fahrrad mit einem Helm und einem Rucksack in einiger Entfernung. Man sieht nicht Mario G. Hm. Ja, das könnte auch ich sein.
Also das Gesicht ist nicht zu erkennen.
Das Gesicht ist nicht zu erkennen. Der ist mittelgroß und das Fahrrad ist jetzt ein normales Fahrrad. Das hat jetzt auf den ersten Blick auch nichts Auffälliges. Und die Ermittler haben nun eben geschaut, die haben diese ganzen Aufnahmen zusammengesammelt und brauchten jetzt eben Vergleichsbilder von Mario G., möglichst in dieser Jacke und möglichst mit diesem Fahrrad. Mhm. Und diese Vergleichsbilder mussten sich ja erstmal beschaffen.
Wie haben Sie das gemacht?
Naja, sie hatten ihn ja jetzt noch nicht identifiziert, aber sie hatten ihn stärker im Visier als vorher. wussten, wo er wohnt und haben ihn beobachtet. Haben Bilder gemacht in ähnlichen Einstellungen wie die, die sie hatten, weil sie mussten ja nachweisen, dass der Mann, der dort an diesem Tag mit dem Fahrrad in dieser Jacke zum Tatort gefahren ist, dass das Mario G. ist, dass es da eine Übereinstimmung gibt. Das war jetzt ihr Fund, das sie hatten, um ihm diese Tat überhaupt nachweisen zu können. Ich gebe dir mal das Foto, kannst ja mal sehen, was du darauf erkennst, das Überwachungskamerabild.
Ja, nicht viel. Das Kamerabild ist in so einer Einfahrt und von der aus kann man so ein bisschen die Straße einsehen. Da parken zwei Autos im Hintergrund und davor fährt eben von links nach rechts ein Fahrradfahrer. Und mehr erkenne ich da auch nicht.
Und hier hast du noch ein weiteres Bild, was eine wichtige Rolle spielte, dieses Bild, weil das ist entstanden in unmittelbarer Nähe zum Tatort.
Zum Tatort.
Ja, das ist also eine Ortschaft vor Sieg, ja, wo der Tatort ist, bei so einem Autohaus. Mhm. Und du siehst ja diese Überwachungskamera, die ist auch entsprechend weit weg. Da sieht man eigentlich nur Mensch auf Fahrrad.
Ja, also man sieht einen, naja, ein mehr oder weniger Strichmännchen. Besonders hochauflösend ist das jetzt nicht, würde ich sagen. Also sehr schwierig, da irgendwie wirklich zu sagen, das ist genau die Person, die da auch bei uns an der Wand sowieso schon hängt. Das heißt, nur ganz kurz einen Schritt zurück. Sie finden also auf mehreren Überwachungskamerabildern ganz klar immer diesen auffälligen Fahrradfahrer. Also auf mehreren Punkten entlang der Strecke können Sie diesen Radfahrer wieder entdecken, die Ermittler.
Ja, also es war, ich glaube, auch ein glücklicher Umstand, dass Mario G. diese Jacke, diese auffällige neongelbe Jacke anhatte. Mhm. Dadurch war es relativ leicht dann, also die haben dann so ein Wegzeitdiagramm gemacht, haben geschaut, wann ist er ungefähr da losgefahren. Passt das zu den anderen Aufnahmen der Überwachungskameras, die, das wussten sie ja, so und so weit voneinander entfernt sind. Und sie konnten damit den Weg ganz gut rekonstruieren und mussten sich allerdings dann noch helfen lassen von Experten des LKA, die darauf spezialisiert sind, Menschen zu identifizieren anhand von wenigen Merkmalen.
Und du hast auch mit dem LKA für deinen Film gesprochen, mit Uwe Bachmann, das ist der Sprecher des LKA Sachsen-Anhalt. Und er hat dir ein bisschen genauer beschrieben, wie das funktioniert, diese Analyse von den Überwachungskamerabildern.
Wenn wir eine Person Identifizierung vornehmen, dann muss man sich natürlich alle Merkmale anschauen. Da schaut man sich anatomische Merkmale an, da schaut man substanzielle Merkmale an, da schaut man sich Bewegungsmuster an. Und da, wo beispielsweise unscharfe Bilder sind, schaut man sich an, passt die Silhouette, passt die Bewegung, passt die Körperhaltung zusammen? Wie bewegt er sich auf dem Fahrrad? Wenn er sich bewegt, welche Höhenlinien sind auf dem Fahrrad immer wieder zu erkennen? Also in welcher Beuge sitzt er, wenn er auf dem Fahrrad sitzt? Wie hält er die Arme, wenn er auf dem Fahrrad sitzt? Wie fährt er? Hat er immer die gleichen Bewegungsmuster beim Fahren? Sitzt er gekrümmt beim Fahren? Alles das spielt letztendlich in dem Gutachten eine Rolle, wird in aller Kleinheit, die unsere Technik das hergibt, auch verglichen. Und dabei werden natürlich auch verschiedene Transparenzstufen übereinander gelegt, um ganz klar festzustellen, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich so hoch, dass man sagen kann, jawohl, das ist eine und dieselbe Person.
Okay, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen mehr als Bilder nebeneinander halten und sehr kleinteilig und aufwendig. Was ist dann am Ende das Ergebnis?
Das ist eine wirkliche Wissenschaft. Also es sind Experten, die es da gibt beim LKA und die machen einen tollen Job. Es ist auch sehr interessant, was die jeweils so herausfinden. Sehr detailliert. Im Film gibt es ja Bilder zu diesem O-Ton. Darum kann man das ein bisschen besser verstehen, weil es geht letztlich um Bilder. Und hier im Podcast haben wir ja nur einen akustischen Eindruck.
Das ist
Eindruck.
Unsere Herausforderung, ja.
Also um das nochmal ein bisschen zu beschreiben, die haben also Bilder gemacht von Mario G., wo sie wussten, das ist Mario G. Und dann haben sie diese Bilder aus ähnlichen Blickwinkeln gemacht. Und dann haben die Experten des LKA diese Bilder übereinander gelegt und haben geschaut, was gibt es da für Gemeinsamkeiten auf dem Bild, wo man mit Sicherheit wusste, das Mario G., und den Bildern der Überwachungskamera. Und so konnte man Stück für Stück nachweisen, dass es also dasselbe Fahrrad ist. Er hatte eben dasselbe Fahrrad, was er dann auch noch später gefahren ist. Es war ein Rad, was gemietet war über seinen Arbeitgeber. Wir hatten das dann auch zum Drehen. Wir haben also mit dem Originalfahrrad von Mario G. gedreht. Das kann man in dem Film sehen. Okay. Und dieses Fahrrad war dasselbe und auch Mario G., was ganz interessant ist. Also manchmal sagt man ja, den erkenne ich am Gang. Mhm. Ja. Und man kann sogar sagen, den erkenne ich daran, wie er Fahrrad fährt. Mhm. Weil jeder von uns hält den Lenker etwas anders, hat die Arme entweder durchgestreckt oder ein bisschen angewinkelt, je nach Größe vielleicht auch. Man muss gar nicht immer das Gesicht von jemandem als Identifikation nehmen, sondern manchmal ist es auch die Körperhaltung, die einen also sehr individuell macht. Ja. Vielleicht reicht das noch nicht ganz aus, aber es ist ja ein Puzzleteil von einem Gesamtpuzzle dann, dass die Experten gesagt haben, ja, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem Mann auf den Überwachungskamera um Mario G.
Und jetzt wird er festgenommen.
Sie haben jetzt viel in der Hand, was Sie der Staatsanwaltschaft präsentieren können.
Ja.
Und die Staatsanwaltschaft stimmt einer Wohnungsdurchsuchung zu.
Und wie diese Wohnungsdurchsuchung ablief, das hat dir Heiko Mosebach ausführlich im Interview beschrieben. Und das wollen wir uns gerne von ihm nochmal erzählen lassen.
Licht geht an bei ihm in der Wohnung. Sicheres Zeichen für uns, dass derjenige dann zu Hause ist. Auch in dem Fall, wir haben uns Zugang zum Wohnhaus verschafft und haben dann quasi vor seiner Tür gestanden. Und er machte nicht auf. Das Licht wurde zwischenzeitlich wieder ausgemacht. Und wir haben dort einen wirklichen Lärm in dem Haus veranstaltet. Es waren ja fast alle Nachbarn wach und im Flur. Der Einzige, der nicht im Flur war, war unser Verdächtiger. Und letztendlich habe ich mich dann dazu entschlossen, mich mit der örtlich zuständigen Polizeidirektion in Verbindung gesetzt. Und wir haben dann um Unterstützung gebeten für die Wohnungsöffnung. Und es rückte dann die Feuerwehr an mit Sirene. Und ja, erst als die Feuerwehr direkt unmittelbar vor seinem Fenster quasi stand, hat er uns dann innen die Tür aufgemacht und ja, er hätte uns angeblich nicht gehört. Ja, gleich zu Beginn stolpern wir über das Fahrrad, was hochwertig, wie sich später herausstellte, war. Er hatte das über seinen Arbeitgeber geleast. Kein billiges Fahrrad. In der Folge dann finden wir die getragene Kleidung, die wir auf den Überwachungsvideos sehen. Wir finden umfangreiches Schriftmaterial, was belegt, dass er tatsächlich in Streit mit seiner Ex-Frau ist und war zu dem Zeitpunkt noch. Viele solche Schriftstücke. Aber was wir nicht finden dort in der Wohnung, ist das mutmaßliche Tatwerkzeug.
So beschreibt es also Heiko Mosebach, als die Ermittler die Wohnung des Tatverdächtigen durchsuchen. Was können Sie denn da noch finden? Das Fahrrad haben wir jetzt schon gehört, das sehen Sie, die Jacke, aber keine Tatwaffe. Gibt es ringsherum noch was Interessantes?
Interessant ist natürlich das Handy des Tatverdächtigen. Interessant ist eine Fitnessuhr, die er eigentlich immer getragen hat. Beides wird ausgewertet und da wird festgestellt, zum Beispiel bei der Uhr, die hat er immer getragen, Tag und Nacht. Und man kann an so einer Uhr, an so einer Fitnessuhr, dann auch sehen, wie war der Puls desjenigen, hat der geschlafen, hat er einen Ruhepuls, hat er sich aufgeregt. Und am Vormittag des Tattages war da nichts, keine Daten. Mhm. Und auch das Handy wies keine Daten auf in Richtung Tatort, in Richtung Siege. Also das Handy wurde ausgewertet. Man konnte feststellen, dass er im Vorfeld, dass da viele Geodaten im Zusammenhang mit dem Tatort waren. Aber nicht am 31. Oktober, da war nichts, da waren keine Daten. Das korrespondierte ja vielleicht damit, dass er gesagt hat, er hat lange geschlafen. Gut, da gab es eben dann keine Aufzeichnung von dem Handy bzw. der Fitnessuhr. Aber man konnte natürlich auch vermuten, weil man ja auch die Bilder jetzt schon hatte von den Überwachungskameras und so. Vielleicht hat er eben beides nicht zum Tatort mitgenommen, sondern einfach zu Hause gelassen. Dann hätte das ja auch den Effekt, dass die keine Daten aufzeichnen.
Mhm. Um sich vielleicht im Nachhinein nicht zu verraten. Könnte man ja vermuten.
Genau.
Dass das der Hintergedanke war. Was kommt denn noch bei der Handyuntersuchung raus? Lässt sich da noch irgendwas draus schließen?
Man kann ja dann immer die Suchanfragen auch zurückverfolgen. Was hat er so gesucht bei Google zum Beispiel? Mhm. Und er hat eben das Wetter gegoogelt. Am Morgen, kurz nach 6, hat er eingegeben, Wetter Siege. Hm. Also der Tatort, da hat er am Tattag hat er gegoogelt, wie ist denn das Wetter am Tatort? Das ist schon mal interessant. Und dann hat er gegoogelt, ob man DNA-Spuren im Gras nachweisen kann.
Das hat er gegoogelt.
Das hat er später gemacht. Ne? Aber zum Beispiel das mit dem Wetter war für ihn vielleicht insofern wichtig, dass er ja nicht wissen konnte, wann Tino E. das Haus verlässt. Mhm. Also es gibt eine Überwachungskamera am Haus von Tino E. Da sieht man, wie Tino E. um 10.17 Uhr das Haus verlässt. Also musste er schauen an dem Tag. Er wollte ihn ja nicht in seinem Haus überraschen und erschlagen. Ja. Also musste er schauen, wann geht er dann raus. Wusste er ja nicht. Und das hängt ja ein bisschen auch an so einem Feiertag ein bisschen vom Wetter ab. Mhm. Ja, wenn es jetzt in Strömen regnet, morgens um 7, um 8, um 9, dann wird man jetzt nicht mit dem Hund rausgehen, sondern lässt man, wenn man ein Haus hat, den Hund vielleicht mal kurz so raus und geht dann erst später auf die Gassi-Runde. Also das war für ihn wichtig, herauszufinden, wie ist dann das Wetter in Sitsch. Das hatte er gemacht. Und dann hat er eben noch geschaut im Nachhinein, wie ist das mit der DNA, kann man die auf Rasen nachweisen? Er war ja, später lässt sich das ja dann auch so sagen, er war am Tatort, es wurde als Mörder verurteilt von Tino E. Und ihn hat natürlich interessiert, ob er da DNA hinterlassen hat und ob man das später wird nachweisen können. Hat man nicht, Spurensicherung hat keine DNA von ihm am Tatort gefunden, auf der feuchten Wiese. Aber man hat eben durchaus festgestellt, dass er sich im Vorfeld der Tat häufig in Sitsch aufgehalten hat.
Das klingt ja irgendwie schon, ja, klingt jetzt nicht besonders spontan, sondern nach einer längerfristigen Planung, die da abgelaufen ist.
Naja, klar. Also er hat den Tatplan sicherlich nicht am Morgen um 6 Uhr gefasst, weil er nicht mehr schlafen konnte, sondern es war eine günstige Gelegenheit. Der Tino E. war allein zu der Zeit, weil eben seine Lebensgefährtin, also Mario G.'s Ex-Frau, ja im Urlaub war. Und das hatte er möglicherweise genau für diese Woche geplant.
Ich würde gerne noch kurz beim Handy bleiben, weil es dann noch was Interessantes gibt, das die Ermittler auf seinem Handy gefunden haben. Kannst du vielleicht dazu kurz noch was sagen?
Interessant. Wir haben ja hier, es geht um Mordermittlungen. Interessant finden die Ermittler, dass sich Mario G. einen Podcast heruntergeladen und mutmaßlich auch gehört hat. Und der Podcast heißt Der perfekte Mord.
Und tatsächlich habe ich mir auch die Mühe gemacht, die Folgen, die dort benannt sind, mir mal anzuhören. Und ich glaube, Folge 2 irgendwas kommt man zu der Schlussfolgerung, dass es gut wäre, wenn man das Handy am Tatort nicht mit hat. Ja, also das war auch so eine Erkenntnis, wo ich mir sage, ja, möglicherweise ist hier eine längere Planung dieser Geschichte seinerseits gewesen und es musste der passende Moment kommen. Und offensichtlich hat er sich überlegt, dass an dem Tag der passende Moment ist.
Das erzählt uns also Heiko Mosebach, der mit den Ermittlungen ja befasst war. Heißt das, er hat jetzt diesen Podcast als Anleitung benutzt, möglicherweise?
Naja, Mario G. war nicht vorbestraft, er war polizeilich noch nie in Erscheinung getreten. Er hatte schlichtweg überhaupt keine Erfahrung mit so einer schweren Tat wie Mord. Ja, wie macht man denn sowas eigentlich? Und da hat er sich sicherlich diesen Podcast, das können wir nur mutmaßen, angehört und überlegt, was kann ich denn dafür tun, dass man mir nicht auf die Schliche kommt. Und die Tatsache, dass er ja kein Handy mit zum Tatort genommen hat, dass er auch seine Fitnessuhr zu Hause gelassen hat, das spricht ja ein bisschen dafür, dass er sich das ein oder andere, den ein oder anderen Rat oder was im Podcast eben beschrieben wird, was man besser nicht machen sollte, doch zu Herzen genommen hat.
Was sagen eigentlich die Ermittler dazu, dass es sowas gibt? Also ich meine, wir gehören ja nun auch mit dazu. Ist das eigentlich kontraproduktiv für Ermittlerinnen und Ermittler?
Also die Staatsanwältin hat das ganz entspannt gesehen. Die hat solche Podcasts jetzt nicht als Bedrohung von Ermittlungsarbeit gesehen. Sowas gibt es halt. Da kann man ja auch nichts mehr gegen machen. Ja, da gibt's viele. Die Staatsanwältin, muss ich aber auch sagen, die ist ein bisschen weiter weg von den Ermittlungen. Die muss ja den Prozess vorbereiten, die leitet die Ermittlungen natürlich als Staatsanwältin, aber im Detail macht das dann die Polizei. Okay. Und die Polizei sieht das, denke ich mal, ein bisschen anders, weil die Polizei lebt ja sozusagen davon, von den Fehlern, die Täter, Tatverdächtige machen. Und umso weniger Fehler die machen, umso schwerer hat es die Polizei, etwas zu ermitteln und dann auch der Staatsanwaltschaft dann vorzubereiten, dass die Anklage erheben können. Also Staatsanwältin hat gesagt, kein Problem. Ermittler habe ich dazu nicht gefragt, muss ich sagen. Könnte mir aber vorstellen, dass sie das ein bisschen kritisch sehen. Letzten Endes können auch sie es nicht verhindern.
Kommen wir kurz zurück zur Hausdurchsuchung, Wohnungsdurchsuchung bei Mario G. Das heißt, mit all den Ergebnissen, die die Ermittler zusammengetragen haben, kann er jetzt endlich festgenommen werden?
Na klar. Sie haben die Übereinstimmung bei den Überwachungskamerabildern. Sie haben Indizien, dass er zur Tatzeit nicht in der Wohnung war, sondern sich wegbewegt hat, weil die Handyauswertung hatte ergeben, dass da überhaupt nichts stattfand in der Wohnung, was merkwürdig, was auffällig war. Sonst war die Fitnessuhr immer bei ihm am Handgelenk und hat was aufgezeichnet. Also es gab jetzt mehrere Punkte, die dazu gereicht haben, dass man ihn jetzt erstmal festnimmt und dazu nicht mehr als Zeugen, sondern als Tatverdächtigen befragt.
Und nochmal kurz zeitlich die Einordnung. Am 31. Oktober hat die Tat stattgefunden. Und wann findet jetzt diese Durchsuchung, diese Festnahme statt?
Ich glaube etwa so 3,5 Wochen später, am 25. November, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ein Freitagnachmittag. Wir haben auch davon erfahren, also ich habe davon erfahren, weil mir die Ex-Frau, also Nadine W., sie hat mich, glaube ich, gefragt, die nehmen ihn jetzt fest, was passiert jetzt, war er das? Heißt das, dass er das war? Sie war sehr in Aufregung. Ich konnte ihr dazu natürlich wenig sagen, aber ich habe ihr, glaube ich, so viel zu verstehen gegeben, wenn er festgenommen wird und wenn er dann auch, wenn einem Haftrichter vorgeführt wird, dann muss der Haftrichter darüber entscheiden, bleibt er jetzt in Untersuchungshaft oder nicht. Da muss die Polizei was gegen ihn in der Hand haben. Und so in etwa habe ich's ihr gesagt, weil sie bis dahin, glaube ich, immer noch hoffte, er war es nicht.
Ist das eigentlich schwierig für dich als Journalist? Du bist ja dann in so einer Zwischenposition. Du sprichst mit den Ermittlern oder mit dem Polizeisprecher zumindest. Du recherchierst zu diesem Fall, versuchst so gut es geht objektiv zu bleiben, wie das eben unsere Aufgabe ist. Gleichzeitig bist du aber natürlich auch in Kontakt mit der Angehörigen. Wie ist das für dich da, die Waage zu halten, die Distanz zu halten?
Ist gar nicht so schwer, weil im Nachhinein hat die Polizei mir sehr viel alles erzählt. Es gab ein Urteil, Mario G. war verurteilt, da konnten sie mir alles erzählen. Im Laufe der Ermittlungen, also in diesen 3,5 Wochen, haben die mir gar nichts erzählt. Ja. Auch wenn ich mit denen dann spreche, ne, für so ein kurzes Interview oder am Telefon mal eine Rückfrage, du siehst auch nicht im Gesicht eines Ermittlers, hast du jetzt was gefragt, was stimmt? Oder hast du was gefragt, was nicht stimmt? Da kann man nichts drin lesen. Da sind die schon sehr, da sind die eiskalt und so, weil das ja ihr tägliches Brot ist, ne? Da nicht erkannt zu werden. Also da auf der einen Seite kann ich gar nichts verraten, weil man kann nur was verraten, was man weiß. Und im Rahmen der Ermittlungen wusste ich selber auch nichts. Und natürlich ist es so, das haben wir nicht so oft, aber manchmal schon auch, dass man Kontakt zu einem Angehörigen hat, so unmittelbar, nachdem das passiert ist. Das passiert nicht so oft. Weil das nicht so oft passiert und weil wir, also die Nadine W. und ich, wir haben uns in einer für sie psychischen Ausnahmesituation kennengelernt. In gewisser Weise sind wir vielleicht darum auch noch immer noch in Kontakt. Weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil das, wie gesagt, auch mir nicht jeden Tag passiert. Und sie kann sich auch noch so daran erinnern. Dann habe ich ja jeden einzelnen Schritt danach so begleitet und ich kenne die Details der Tat. Ich kenne also das, was sie tagtäglich bewegt. Sie fragt sich ja immer noch, wie konnte das passieren? Was ist da passiert? Und das verbindet dann. Aber es ist eine professionelle Verbindung, auch wenn wir noch Kontakt haben. Ich frage sie, kann man das und das erwähnen, kann man darüber sprechen, sollte man das lieber weglassen. Und für den Film haben wir auch einiges weggelassen, worüber wir jetzt zum Beispiel im Podcast reden können. Also das Kind spielt im Film keine Rolle. Darüber haben wir uns geeinigt, weil ich will nicht sagen, ist es ein Junge, ist es ein Mädchen, ist es 2 Jahre alt oder 17 Jahre alt. Im Film muss ich mich aber dann dafür entscheiden, wenn ich das dann darstelle. Ja. Ne? Da sieht man es dann, was es ist. Und wir wollen ja auch nichts Falsches erzählen, aber weglassen kann ich es natürlich. Und es spielt auch insofern für die Tat als solche auch keine Rolle, das Kind.
Kommen wir gleich noch genauer darauf zu sprechen. Jetzt ist Mario G. also festgenommen. Ganz kurz noch zurück zu diesem Moment. Und du hast gerade schon gesagt, du hast mit Nadine W. zu dieser Zeit auch geschrieben, Kontakt gehabt. Und sie hatte ich gefragt, was bedeutet das jetzt? Was kannst du darüber hinaus sagen? Wie war das für sie, das festzustellen, was da jetzt passiert?
Na, für sie war das natürlich ganz schrecklich, weil man muss sich vorstellen, ihr Lebensgefährte, den sie bis 3,5 Wochen vorher hatte, also ihre neue Familie, die gab es so nicht mehr. Tino E. war tot. Der Vater ihres Kindes war mutmaßlich zu dem Zeitpunkt der Mörder und würde lebenslänglich ins Gefängnis gehen. Also sie hat das schon realisiert, was das alles bedeutet. Sie war allein mit Kind, der eine Mann, der Ex-Mann im Gefängnis und der andere tot. Also schrecklich, furchtbar.
Jetzt sind wir auf dem Revier. Dort ist Mario G. hingebracht worden und der leitende Ermittler, der Heiko Mosebach, der möchte dann eine Beschuldigtenvernehmung mit ihm durchführen. Und wie das abgelaufen ist, das hat er dir im Interview erzählt.
Im Rahmen dessen unserer kurzen Unterhaltung hat er mir verdeutlicht und nach langem Wartezeit auch, dass er sich dazu nicht äußern will. Ich habe ihm den Vorschlag unterbreitet, dass es vielleicht aus meiner Sicht, aufgrund meiner Erfahrung, dass es oftmals auch nicht verkehrt ist, wenn man sich zu einer bestimmten Sache einlässt und ja, uns die Geschichte aus der Sicht des Täters schildert. Das Opfer können wir nicht mehr fragen. Es ist ja nicht so, dass wir bei Gericht ja, die absolute Wahrheit später das Gericht feststellt, sondern das, was man zugibt. Und er hatte da quasi von mir die Möglichkeit erhalten, uns etwas darzustellen, wie es eventuell abgelaufen sein könnte. Die Frage wäre, ob objektiv wir das hätten so einschätzen können, oder das nicht ich, sondern das Gericht später, ja. Und Gleiches, er hat also das negiert, ja, diese Chance.
Das ist das, was du vorhin auch schon mal erwähnt hattest. Mario G. wird sich in diesem Verfahren, in diesem Prozess nicht äußern, obwohl das vielleicht sogar zu seinen Gunsten gewesen wäre.
Hätte so sein können. Also es geht um Mord oder Totschlag und da ist der Strafrahmen einfach ein anderer, während Mord mit lebenslanger Haft bestraft wird, also mindestens 15 Jahre, ist es bei Totschlag weniger. Und es hätte für ihn schon einen Vorteil gehabt, sich zu äußern, weil dann hätte er zumindest mal seine Version eines Tatablaufs schildern können. Das muss man ja auch erstmal dann zur Kenntnis und ernst nehmen als Ermittler, als Staatsanwaltschaft. Und dann müsste man praktisch Beweise dafür finden, dass seine Version nicht stimmt, nicht stimmen kann. Sonst ist die erstmal in der Welt. Hier waren zwei Menschen auf einem Feld ohne jegliche Zeugen. Es gab eine Ohrenzeugin in einiger Ferne. Aber erstmal zwei Menschen, es gab keine Augenzeugen, zwei Menschen auf dem Feld, der eine war tot. Und es lag jetzt an dem anderen, darüber zu sprechen und zu schweigen. Und Mario G. hat sich dafür entschieden, zu schweigen.
Wie kommen denn die Ermittler dann überhaupt weiter mit einem Verdächtigen, der sich nicht äußert? Das heißt, man erfährt ja auch eigentlich gar nicht so richtig was. Was hat ihn denn möglicherweise zu dieser Tat getrieben?
Also es wird ein Indizienprozess. Viele kleine Puzzlesteine werden zusammengebaut. Die baut die Staatsanwaltschaft für eine Anklage erstmal zusammen. Und was ihn dazu getrieben hat, ist letzten Endes Mutmaßung. Weil dadurch, dass er sich selber nicht geäußert hat, kann man wenig über sein Motiv sagen. Man kann es vermuten. Aha. Eine Variante ist, dass er an der Beziehung, die gescheitert war, zwei Jahre zuvor gern festhalten wollte. Also dass das Ganze indirekt so eine Art Femizid ist, ja. Dass er sie dafür bestrafen wollte, weil sie ihn verlassen hat, aus seiner Sicht der Dinge. Ich sage ja, das ist Mutmaßung. Ja. Mir hat jemand erzählt, dass er wohl eine Wohnung angemietet hatte oder in Aussicht hatte in Landsberg, eine Dreizimmerwohnung, wo er möglicherweise dann mit ihr zusammen wohnen wollte. Also solche Vorbereitungen hatte er schon getroffen. Ein anderes mögliches Motiv wäre das Kind. Ja, er sah, dass das Kind offenbar ein gutes Verhältnis zu dem neuen Mann, seiner Ex-Frau, hatte. Vielleicht hat er befürchtet, dass er das Kind Stück für Stück verliert. Es stand im Raum, dass es eine Namensänderung geben wird bei dem Kind, dass das Kind auch nicht mehr seinen Namen tragen wird, sondern bei einer Hochzeit, die geplant war von Nadine W. und Tino E., dem Opfer, hätte es eine Namensänderung möglicherweise gegeben. Diese Hochzeit stand auch unmittelbar bevor, also im April des Folgejahres, April 2024, war die Hochzeit geplant. Das waren so die möglichen Motive. Aber Mario G. hat sich nicht geäußert. Insofern ist es nur Mutmaßung.
Und hat Nadine W. dir denn vielleicht irgendwas dazu Näheres erzählen können?
Nadine W. versteht das nicht. Nadine W. versteht vor allem eins nicht, und das sagt sie immer wieder, dass er das seinem Kind antut. Das versteht sie nicht, weil das kann er nie wieder gut machen. Und dass er das selber auch nicht so richtig eingesehen hat, offenbar, er äußert sich ja nicht, aber das verstehe ich auch nicht.
Das heißt, lässt sich wahrscheinlich schwer sagen, ne? Weil die Seite kennen wir ja nun nicht, dass er sich irgendwie vielleicht auch Hilfe gesucht hat in dieser Konfliktsituation. Lässt sich nichts zu sagen.
Sieht nicht danach aus. Also er hat ja eben vor Gericht dann noch, hat er kurz vor Toresschluss, kurz vor Urteilsverkündung, hat er nochmal diesen Satz gesagt. Er hat so sinngemäß gesagt, dass er gar keinen Grund gehabt hätte, den Tino E. zu töten.
Wir haben in unserer Folgenbeschreibung mal ein, zwei Links, die dann auch zu Plattformen führen. Dort kann man sich informieren und auch beraten lassen, wie mit solchen Konfliktsituationen vielleicht umzugehen ist. Wir haben also Ende November 2023, da wird Mario G. festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Im April 2024 beginnt dann der Prozess gegen ihn am Landgericht Halle. Wie lautet dann am Ende die Anklage?
Die Staatsanwaltschaft klagt Totschlag an und nicht Mord. Der Grund: die Staatsanwaltschaft glaubt, zu wenig Beweise zu haben, um einen Mord nachweisen zu können, beziehungsweise muss sie ja im Zweifel für den Angeklagten durchaus auch entlastende Hinweise in ihrer Anklage berücksichtigen. Und es gab diese Ohrenzeugen in der Kleingartenanlage, einige Meter vom Tatort entfernt, die einen Streit gehört hat, der dann abrupt endete. Mhm. Wenn es jetzt ein Streitgeschehen tatsächlich gegeben hat, ist ja die Frage, ob man eine Heimtücke annehmen kann in diesem Fall, ganz anders. Dann habe ich plötzlich eine Konfliktsituation. Dann habe ich möglicherweise keine Situation, wo der eine dem anderen den Rücken zudreht, sondern wo sich zwei Männer auf einem Feld gegenüberstehen, wo der eine dann plötzlich die Nerven verliert und zuschlägt. Ja, mutmaßlich mit einem Hammer. Ja. Das reichte offenbar der Staatsanwaltschaft nicht als Beweis für die Heimtücke. Also kurze Erklärung, Heimtücke ist ein Mordmerkmal. Wenn ich eine Heimtücke nachweisen kann, dann ist es Mord. Wenn dieses Mordmerkmal wegfällt, weil ich es nicht beweisen kann, dann ist es in Anführungszeichen nur Totschlag. Und für eine Heimtücke brauche ich eine Arglosigkeit des Opfers. Das würde ich sagen, ist hier gegeben. Das würde auch die Staatsanwaltschaft, glaube ich, nicht in Zweifel ziehen. Aber es muss auch eine Wehrlosigkeit beim Opfer vorliegen und die muss auf der Arglosigkeit beruhen. Also wenn es ein Streitgeschehen gab, könnte man ja annehmen, dass der jetzt nicht mehr so arglos ist und dass er darum vor allen Dingen nicht wehrlos ist als gestandener Mann, 49 Jahre alt, beim Gerüstbau und so, dass er sich also hätte wehren können. Das waren so die Gründe, warum die Staatsanwaltschaft nur in Anführungszeichen Totschlag angeklagt haben. Andere Mordmerkmale wie Mordlust, Habgier, niedrige Beweggründe, Grausamkeit, das kam hier nicht in Betracht. Mhm. Es ging um die Heimtücke.
Und der Staatsanwaltschaft zufolge oder der Anklage zufolge, wie soll sich das dann am Ende zugetragen haben an diesem 31. Oktober? Was schildert sie da?
Also man geht davon aus, dass Mario G. morgens um 6 bei sich zu Hause saß und erst mal gegoogelt hat, wie ist dann das Wetter in Sieg. Das konnte man ja nachweisen. Dann hat er sein Handy und seine Fitnessuhr abgelegt bei sich zu Hause und ist mit dem Fahrrad von Leipzig, von seiner Wohnung in Mockau, nach Sieg gefahren mit dem Fahrrad. Dort musste sich erst mal verstecken. Er wusste ja nicht, wann Tino E. mit seinem Hund auf diese Gassi-Runde geht. Er wusste zwar, der wird wahrscheinlich gehen, weil irgendeiner muss mit dem Hund rausgehen. Seine Ex-Frau ist ja im Urlaub, also wird der mit dem Hund rausgehen. Er wusste nur nicht so richtig, wann. Um 10.17 Uhr, sieht man in der Überwachungskamera, verlässt dann Tino E. das Haus und dreht, wie erwartet, von Mario G. die Runde mit dem Hund. Und die Runde führt eigentlich immer durch so ein kleines Wäldchen. Das ist am Rande des Felds. Und dort hat er sich mutmaßlich versteckt. Jetzt ist es dann nach 10.17 Uhr, also man kann sicher ausrechnen, wenn er gegen 7, kurz nach 7, vielleicht halb 8, 7.30 Uhr dort war, in Siege, in diesem kleinen Wäldchen, muss er also fast 3 Stunden gewartet haben. 3 Stunden saß er da mit einem Tatplan im Kopf, jedenfalls so grob, und hat auf die Gelegenheit gewartet, dass der dann da vorbeikommt, er ihm hinterhergehen kann. Er hatte ja ganz offensichtlich ein Schlaginstrument dabei, also hatte er wahrscheinlich auch vor, ihn mindestens zu verletzen. Bei Schlägen auf den Kopf kann man sagen, das geht über eine Verletzung hinaus. Da muss man eine Tötungsabsicht vermuten, weil es bleibt möglicherweise nicht bei Verletzungen dann am Kopf, sondern derjenige stirbt. Also hat er ihm dann aufgelauert. Wichtig war dann eben diese eine Zeugenaussage von dieser Ohrenzeugin. Die war zumindest das Einzige, was die Staatsanwaltschaft hatte und was auch das Gericht interessiert hat.
Da hören wir noch mal kurz rein. Das hat ja Katrin Herbst, die Staatsanwältin, im Interview noch mal ein bisschen genauer beschrieben.
Diese Zeugin hat gehört, wie sich zwei Personen wohl lauthals gestritten haben sollen. Ob es sich dabei um die beiden Beteiligten, also sprich Mario G. und den Geschädigten handelt, das ließ sich nicht mehr feststellen. Aber sie erklärte, dass es einen Streit gegeben hat, der plötzlich auch endete. Wir gehen davon aus, dass es diesen Streit tatsächlich gegeben hat, aber der Geschädigte sich keines Angriffs versehen hat. Er hat sie ihm auch den Rücken zugedreht, wahrscheinlich, um dann den Ort zu verlassen, um wieder zu gehen. Und in dem Moment hat Mario G. zugeschlagen.
Jetzt hattest du ja schon erwähnt, das ist ein Indizienprozess. Es gibt die Tatwaffe nicht, es gibt kein Geständnis, es gibt keinen eindeutigen Beweis, dass Mario G. das wirklich getan hat. Ist das hier eigentlich ein Problem?
Also es gibt viele Indizien. Diese Indizien bilden dann als kleine Puzzleteile ein großes Ganzes. Und da muss man sehr genau sein, man muss ja immer im Hinterkopf haben, im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn ich was nicht beweisen kann, wenn die Beweise nicht ausreichen, dann muss derjenige freigesprochen werden. Natürlich hat auch der Anwalt von Mario G. hier versucht, das alles in Zweifel zu ziehen. Das ist bei Indizien natürlich immer möglich, ja. Und das war auch hier in dem Prozess so. Und er hat versucht, dafür seinen Mandanten das Beste rauszuholen. Und vielleicht auch ein bisschen darum, haben wir schon drüber gesprochen, war es dann eben keine Mordanklage zunächst, sondern eine Anklage auf Totschlag. Aber das Ganze ändert sich dann im Laufe des Prozesses, weil das Gericht sieht die Sache ein bisschen anders.
Anders als die Staatsanwaltschaft.
Ja, das Gericht wertet das, was die Staatsanwaltschaft vorbringt, ein bisschen anders und sagt, also die Verletzungen am Hinterkopf deuten darauf hin, dass der Tino E. überhaupt nicht mit einem Angriff gerechnet hat. Er hat ihm den Rücken zugedreht. Dass es da möglicherweise einen Streit gegeben hat, diese Ohrenzeugin, die das gehört hat, fällt nicht so ins Gewicht, weil die war weit weg. Die hat das auch nicht gesehen, die hat es nur gehört. Dass man das jetzt zugunsten von Mario G. hier verwendet, war dem Gericht zu schwach. Und darum hat das Gericht dann Heimtücke angenommen.
Also Mord.
Heimtücke bedeutet dann als Mordmerkmal, wer einen Menschen tötet und dabei heimtückisch handelt, das ist Mord.
Dann lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Das Urteil lautet lebenslange Haft wegen Mordes.
Das Urteil lautet dann lebenslange Haft wegen Mordes. Und das wurde dann auch noch mal überprüft, weil Mario G. in Revision gegangen ist. Und der Bundesgerichtshof hat die Revision aber abgewiesen. Und das Urteil ist damit rechtskräftig. Und er sitzt als verurteilter Mörder lebenslang im Gefängnis. In Deutschland ist das ja nicht tatsächlich lebenslang, aber mindestens 15 Jahre sitzt er jetzt erstmal in der JVA Waldheim.
Und dementsprechend froh über diesen Prozessausgang, über dieses Urteil, ist natürlich auch Ermittler Heiko Mosebach.
Also die Kollegen waren erstmal begeistert. Wir hatten wieder viele neue Kollegen, die zum ersten Mal in so einer Ermittlungsgruppe arbeiten, dabei gehabt. Und wenn so eine Geschichte so glatt gut ausgeht, sind natürlich alle froh. Und jeder ist ein bisschen stolz, dass er mit dazu beigetragen hat, dass es zu so einem Ergebnis kommt. Und ich bin selbst auch stolz auf die Kollegen, dass die letztendlich den Gedanken gefolgt sind, den ich vorgegeben habe Und mit ihrer Hilfe konnte ich das dann auch umsetzen.
Und auch für Staatsanwältin Katrin Herbst war das natürlich ein besonderer Moment. Das hat sie dir auch im Interview beschrieben.
Dieser Fall ist für mich persönlich, also zum einen ist es mein erster Fall gewesen. Dadurch war es natürlich besonders spannend und aufregend. Ich habe den Fall ja nicht alleine bearbeitet, sondern mit meinem Kollegen Staatsanwalt Weber, der jetzt in Pension gegangen ist, zusammen. Wir sind beide vor Gericht aufgetreten. Es ist schon was anderes, ein Mordprozess bzw. ein Tötungsdelikt vor dem Gericht auch zu verhandeln als alle anderen Delikte. Das ist schon sehr aufregend, sehr spannend. Und in diesem Fall war es tatsächlich für uns eine ganz spannende Angelegenheit, weil es halt ein reiner Indizienprozess ist. Das kommt tatsächlich sehr selten vor und das macht es umso interessanter auch für uns als Staatsanwaltschaft. Das kommt nicht so häufig vor.
Bleibt natürlich noch die Frage, wie nehmen das denn die Angehörigen, wie nimmt das ganz konkret Nadine W. auf, dieses Urteil, was da gefallen ist?
Ja, ambivalent. Auf der einen Seite freut sie sich, dass das aufgeklärt ist. Das war sozusagen auch ihre Motivation, an unserem Film so indirekt mitzuwirken. Also die Aufklärung und die Arbeit der Polizei, das schätzt sie. Aber natürlich ändert das ja nichts daran, dass der Vater ihres Kindes lebenslang im Gefängnis sitzt und dass ihr Lebensgefährte nicht mehr lebt. Also das ist natürlich alles ganz, ganz schrecklich für sie.
Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, dass du bei uns warst und mit uns über deine Recherchen gesprochen hast, Rico.
Sehr gerne, Anne.
Den Film, den Rico Wolf zu diesem Fall für die MDR-Sendung Kripo Live Tätern auf der Spur umgesetzt hat, ein tödlicher Plan, der Mord an Tino E., den haben wir in den Shownotes verlinkt. An der Stelle möchte ich Ihnen noch einen Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen des Mitteldeutschen Rundfunks empfehlen. Es geht um den 20. Dezember 2024. An diesem Tag rast Taleb A. mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. 6 Menschen werden getötet, darunter ein 9-jähriger Junge. Mehr als 300 Menschen werden verletzt, zum Teil sehr schwer. Dazu kommen viele seelische Verletzte und Traumatisierte. Die Hosts Jana Merkel und Daniel Salpius gehen im MDR-Podcast Ungebremst den Fragen nach, wie es so weit kommen konnte, wie die Menschen, die überlebt haben, danach weiterleben und natürlich auch, wer die Verantwortung dafür übernimmt, dass so eine Tat überhaupt möglich war. Es kommen Menschen zu Wort, die den Abend miterlebt haben, Helferinnen und Helfer, Sicherheitsverantwortliche und erstmals der Mann, der den Täter gestoppt hat. Den Podcast Ungebremst hören Sie kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek. Den Link finden Sie in unserer Folgenbeschreibung. Für die heutige Folge des ARD Crime Time Podcasts möchte ich mich bei Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion bedanken. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Kritik, Lob oder Fragen zu unserer heutigen Folge haben oder auch ganz allgemein Feedback zu unserem Podcast geben möchten, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Mein Name ist Anne Eichhorn. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen an der Stelle ruhige und besinnliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.